Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die Vereinnahmung der Eliten und die Selbstzerstörung Europas. Teil 3. Ein Artikel von Nel Bonilla. Von dem Schweigen zur Sabotage der Nord Stream Pipelines bis zur wirtschaftlich und politisch ruinösen NATO-Aufrüstung. Viele Menschen in Deutschland fragen sich, warum unsere sogenannten Eliten in Medien und Politik so häufig die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der USA über die der eigenen Bevölkerung zu stellen scheinen. Unsere neue Gastautorin Nel Bonilla analysiert in einer Reihe von 4 Artikeln die verborgene Architektur der transatlantischen Hegemonie und die Netzwerke hinter dem transatlantischen Wahnsinn. Wollen Sie Teil 1 und Teil 2 dieser Serie hören, finden Sie im Schrifttext an dieser Stelle eine entsprechende Verlinkung. Der deutsche Fall. Die Atlantikbrücke als Bindeglied im transatlantischen Machtgefüge. Anne Zetsches Archivstudien zur Atlantikbrücke und ihrer US-Schwesterorganisation dem American Council on Germany zeigen, wie eine scheinbar private Freundschaftsgesellschaft zu einem Präzisionsinstrument für die Eingliederung der Eliten in die Nachkriegsordnung wurde. Ähnlich wie Denkfabriken ist sie eine Schlüsselinstitution in der Maschinerie der Elitenintegration und Elitenprägung. Gründer und Geflecht. Erik Warburg, Erbe der Hamburger Bankiersdynastie, nutzte seine Wall Street-Verbindungen zu John J. McCloy, einem einflussreichen Banker und Bürokraten, der nach dem Krieg Präsident der Weltbank, US-Hochkommissar für Deutschland sowie Vorsitzender der Chase Manhattan Bank wurde, um die deutsche Finanzwelt wieder mit den US-Kapitalmärkten zu verknüpfen. Warburg, Brinkmann, Wirz und Co. vermittelten bald darauf den ersten großen US-Kredit für Volkswagen. Marion Dönhoff wiederum setzte auf Salons und Empfänge der Zeitschrift Foreign Affairs und auf die Mentorschaft von George F. Kennan, um deutsche Neutralität als verantwortungslos umzudeuten. Ein kosmopolitischer Elitehabitus, also eine geteilte Lebensführung, gemeinsame Verhaltensmuster und Weltsicht, verband diese Banker, Herausgeber und Adligen. Ihre Mission bestand darin, Westdeutschland in eine von den USA geführte sogenannte Gemeinschaft der Nationen einzubinden, bevor entweder Moskau oder das gullistische Paris Anspruch darauf erheben konnte. Die Vereinnahmung der SPD. Ein neutrales oder Frankreich-zentriertes Westdeutschland galt als Abweichung von der gewünschten atlantischen Ausrichtung. So korrespondierten etwa Emmett Hughes, ein enger Berater Eisenhowers und späterer Journalist, und Emissäre des American Council on Germany, kurz ACG, mit dem Hamburger Bürgermeister Max Brauer, um den Antimilitarismus der SPD zwischen 1950 und 1954 abzumildern. 1963 half das Tandem ACG-Atlantikbrücke dabei, den Élysée-Vertrag, eigentlich als Fundament einer eigenständigeren deutsch-französischen Kooperation gedacht, mit einem Pro-NATO-Präambeltext zu verwässern. Auch Willy Brandts Ostpolitik sollte von einem eigenständigen und nachhaltigen Friedensprojekt in eine NATO-kompatible sogenannte Entspannungspolitik überführt werden. Zudem finanzierten Mittel der Ford Foundation, über den vom CIA mitbegründeten Congress for Cultural Freedom, ein internationales Netzwerk von Intellektuellen und Kulturinstitutionen, zur ideologischen Einflussnahme im Kalten Krieg, und die AFL-CIO-Gewerkschaften, der Dachverband der US-Gewerkschaften, der in dieser Zeit eng mit Washingtons Außenpolitik verflochten war. Diese Mittel also förderten Jugendseminare, die die Partei von marxistischen Unterströmungen säuberten. Ein frühes Beispiel dafür, dass Stiftungsarbeit eine Wirkung entfalten kann, die jener von Geheimdiensten vergleichbar ist. Die Medien. Die jährlichen Atlantikbrücke-Dinner mit dem NATO-Oberbefehlshaber in Europa, dem Supreme Allied Commander Europe, fungieren zugleich als redaktionelle Rückzugsräume. Josef Joffe von der Zeit, Kai Diekmann von Bild und Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung sind langjährige Mitglieder. Der ZDF-Moderator Klaus Kleber saß zeitweise im Kuratorium der Atlantikbrücke. Das Ergebnis ist kein offenes Diktat, sondern eine Form antizipierender Anpassung. Leitmedien stellen die deutsche Aufrüstung selten als Option dar, sondern vielmehr als den einzig gangbaren Weg und sorgen dafür, dass der öffentliche Diskurs nicht von den atlantischen Leitplanken abweicht. Synergieeffekte in den Vorstandsetagen. Das heutige Kuratorium der Atlantikbrücke liest sich wie eine Bilanz des atlantischen Kapitalismus. Es umfasst prominente Unternehmen wie die American Chamber of Commerce, die US-Handelskammer in Deutschland, ein Lobbyverband amerikanischer Konzerne, die Deutsche Bank, Goldman Sachs, Pfizer und BASF. Vertreter aus Medien, Anwaltskanzleien und der Pharmaindustrie sitzen dort Seite an Seite mit Schwergewichten von CDU und SPD. Ein Beleg dafür, dass die sogenannte Überparteilichkeit in diesem Kontext vor allem Treue zu einem gemeinsamen transatlantischen Geschäftsmodell und Weltordnung bedeutet. Konsensbildung in der Praxis. 2009 wurde Friedrich Merz von der CDU Vorsitzender der Atlantikbrücke und später Deutschlandvorsitzender des Aufsichtsrates des Finanzgiganten BlackRock. 2019 folgte ihm Sigmar Gabriel von der SPD. Kritiker warnten vor einem Provokateur. Doch die Berufung hatte vor allem den Effekt, auch die letzten Reste sozialdemokratischer Skepsis gegenüber dem NATO-2%-Ziel zu neutralisieren, das heute längst zu einem 5%-Ziel ausgeweitet worden ist. Was sich äußerlich als gesellige Salonkultur präsentiert, erfüllt in Wirklichkeit die Funktion eines transatlantischen Bindegliedes. US-amerikanische Interessen und Präferenzen werden so in deutsche Parteiprogramme, Vorstandsetagen und Redaktionen hineingetragen, ganz ohne eine einzige Direktive aus dem Pentagon. Nachdem nun gezeigt wurde, wie die Atlantikbrücke half, die westdeutschen Nachkriegsinstitutionen in die transatlantischen Schaltkreise einzuschweißen, wenden wir uns im Folgenden den Bilderberg-Konferenzen zu, einem weiteren Kanal der transatlantischen Elitenprägung. Bilderberg und das Geschäft der Hegemonie. Die sogenannte Bilderberg-Gruppe wird oft als Steckenpferd von Verschwörungstheoretikern abgetan. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um einen wichtigen Knotenpunkt dessen, was der Soziologe Cantor im Jahr 2017 in diesem Kontext als transnationale Kapitalistenklasse bezeichnet. Eine Auswertung der Treffen zwischen 2010 und 2015 zeigt, 67% der Teilnehmer waren Vorstandsvorsitzende, Banker oder Aufsichtsratsmitglieder großer Konzerne, darunter die Deutsche Bank, Goldman Sachs und British Petrol. Kein einziger Gewerkschafter war eingeladen. Dieser sogenannte Dialog schließt die Arbeitnehmerseite von vornherein aus und das ganz bewusst. Die Unternehmensfraktion dominiert die sogenannte transnationale Kapitalistenklasse. Politik wird dabei zunehmend zum bloßen Dienstleister des Kapitals. Andererseits zeigt eine Analyse von Geisweit aus dem Jahr 2019 die Zusammensetzung der Bilderberg-Treffen in der Zeit nach dem Kalten Krieg, beziehungsweise in ihrer frühen Etablierungsphase zwischen 1954 und 1968. Etwa 25% der Teilnehmer kamen aus den USA, 14% aus Großbritannien und jeweils 9% aus Frankreich und Westdeutschland. 30% waren Unternehmer, Banker und Juristen, 20% Politiker und einige Gewerkschaftsvertreter, weitere 16% Diplomaten. Der Rest setzte sich aus Wissenschaftlern, Journalisten und hochrangigen Vertretern von NATO, Weltbank, OECD und IWF zusammen. Frauen waren dabei auffallend abwesend. Und es gab Doppelvertretungen von Kernstaaten und Kernunternehmen. So entsandte die Deutsche Bank im Jahr 2016 sowohl ihren Vorstandsvorsitzenden als auch ihren Aufsichtsratschef. Die Niederlande schickten im selben Jahr sowohl den Premierminister als auch den König. Solche Doppelbesetzungen sichern die Agendasetzung und belegen zugleich, dass in der elitären Koordination die Wirtschaft Vorrang vor der Politik hat. Diese Zahlen zeigen, wie eng der Schwerpunkt der Bilderberg-Treffen mit dem Kern des liberalen Ordnungsmodells im Kalten Krieg verbunden war. also dem westlich-atlantischen System aus Marktökonomie, Militärbündnis und internationalen Institutionen. Sie umfassten die atlantischen Finanz-, Verteidigungs- und Diplomatie-Eliten und hielten zugleich genügend nationale Repräsentation aufrecht, um einen gesamteuropäisch-westlichen Anspruch geltend machen zu können. Rekrutierung durch Anerkennung. Die Organisatoren waren stets auf der Suche nach neuen Talenten, die in den Kreis sozialisiert werden konnten, schreibt Geisweit in seiner Analyse von 2019. Eine Teilnahme wurde dabei selbst zum Karrieresprungbrett. Bill Clinton, Tony Blair und Angela Merkel nahmen jeweils teil, noch bevor sie höchste politische Ämter erreichten. Von einem Hinterzimmer, in dem Könige gemacht würden, konnte keine Rede sein. Der eigentliche Wert lag in der Prestige-Pipeline selbst. Ein Eintrag im Lebenslauf, der ideologische Verlässlichkeit signalisierte und Türen öffnete von der Wall Street über die Whitehall bis ins Bundeskanzleramt. Informelle Diplomatie statt formaler Beschlüsse. Es wurden weder Resolutionen verabschiedet noch Protokolle veröffentlicht. Doch, so Geisweit, die eigentliche Bedeutung der Treffen bestimmte sich daraus, was die Teilnehmer mit dem symbolischen Kapital anfingen, das sie dort sammelten. Zitat Ende. Die Konferenz fungierte als ein Proberaum mit hohem Vertrauensniveau. Ideen konnten erprobt, Karrieren und Reputation überprüft und gegensätzliche Ausgangspositionen aufeinander abgestimmt werden. Dieser latente Konsens tauchte dann später wieder auf, etwa in NATO-Kommuniqués oder in Weißbüchern der Europäischen Gemeinschaft. Identitätsarbeit und Bündnispflege. Von Beginn an pflegte Bilderberg ein starkes Gefühl emotionaler Gemeinschaft, gegründet auf den Vorstellungen von der freien Welt oder dem Westen, so Geisweit. Allein die Teilnahme, insbesondere für prominente US-Vertreter, stimulierte die Akzeptanz der Führungsrolle der Vereinigten Staaten innerhalb der NATO. Das Treffen wirkte wie eine Therapie für transatlantische Nervosität. Ein Ort, um einseitige Schocks aufzufangen, Gesprächsleitfäden neu abzustimmen und mit einer gefestigten Hierarchie auseinanderzugehen, in der Washington als Primus inter pares galt. Also als Erster untergleichen. Netzwerkmultiplikatoren. Die Mitgliedschaften überschnitten sich mit dem Council on Foreign Relations, dem einflussreichsten außenpolitischen Think Tank in den USA, dem Chatham House, dem britischen Pendant in London, dem französischen Institut Français des Relations Internationales IFRI und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik DGAP. Und später auch mit der Trilateralen Kommission. So entstand laut Geisweit ein dichtes Netz transnationaler Beziehungen, eine informelle Allianz. Ableger schossen wie Pilze aus dem Boden. So sicherte Dennis Healey, damaliger britischer Verteidigungsminister und später Schatzkanzler, 1957 in einem Bilderberg-Nebengespräch Mittel der Ford Foundation für das Londoner International Institute for Strategic Studies, kurz IISS. Andere Satelliten griffen das Format auf, um politische Netzwerke auch auf nationaler Ebene zu stabilisieren. Darunter die Münchner Sicherheitskonferenz, die Königswinterkonferenz sowie die im Zweijahresrhythmus stattfindenden deutsch-amerikanischen Konferenzen des American Council on Germany und der Atlantikbrücke. Die Drehtür. Ein weiteres Merkmal der Bilderberg-Teilnehmer ist ihre Mehrfachmitgliedschaft in den verschiedenen Bereichen von Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft. Zum Beispiel Peter Sutherland, ein regelmäßiger Bilderberg-Gast und einer der Gründer der WTO, wechselte zwischen Goldman Sachs, der Welthandelsorganisation WTO und der EU-Kommission. Oder Robert Rubin, er wechselte vom US-Finanzministerium zu Citigroup und weiter zum Council on Foreign Relations, CFR. Ein perfektes Beispiel für die enge Verflechtung elitärer Fraktionen. Es gibt auch sogenannte Think-Tank-Stammgäste. Denn ständige Teilnehmer kamen auch aus Thinktanks wie dem CFR, der Carnegie-Stiftung, dem französischen IFRI, dem American Enterprise Institute AIE und der Zeitschrift The Economist. Das zeigt die Durchlässigkeit der Fraktionen der transnationalen Kapitalistenklasse, ob wirtschaftlich, politisch, technisch oder konsumorientiert. Und wie leicht sich Expertenkommentare mit Macht in den Vorstandsetagen vermischen. Der ideologische Filter. Der Forscher Lukas Kantor merkte an, Bilderberg behauptet in seinen FAQs, es würden unterschiedliche Standpunkte eingeladen. Doch Noam Chomsky hat niemals eine Einladung erhalten. Der sogenannte Dialog ist auf jene beschränkt, die ohnehin übereinstimmen. Zitat Ende. Dies ist Ultraimperialismus in Aktion. Um Karl Kautskys Begriff zu verwenden, nationale Eliten arbeiten über Grenzen hinweg zusammen, um gemeinsame Klasseninteressen zu schützen, während die Bevölkerungen die Kosten tragen. Warum das für Deutschland wichtig ist? Der deutsche Anteil bei Bilderberg überschritt nie 10%. Doch die Karrieren, die dort beschleunigt wurden, wie etwa die von Friedrich Merz, Karl Theodor zu Guttenberg und Josef Ackermann, flossen zurück in das bereits skizzierte Netzwerk aus Atlantikbrücke, DGAP und Münchner Sicherheitskonferenz. Mit anderen Worten, die Atlantikbrücke ist der deutsche Zweig. Die Bilderberg-Treffen sind die transatlantischen Wurzeln, die den ideologischen Boden beständig düngen. Bilderberg fungiert zudem als eine Art Qualitätssicherungslabor des euroatlantischen Kapitalismus. Hier werden Personalien überprüft, Gesprächsleitfäden angeglichen und die Vorherrschaft der Unternehmensfraktion innerhalb der größeren transnationalen Kapitalistenklasse abgesichert. Die Ford Foundation, Risikokapital des Atlantizismus. Zetsche schrieb im Jahr 2015, neue Generationen würden in Machtpositionen eintreten, ohne eine persönliche Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg oder an den Marshallplan. Um das Bündnis am Leben zu erhalten, mussten sie zunächst darin sozialisiert werden. Zitat Ende. Und die Ford Foundation war von Anfang an öffentlich-privat. In Lehrbüchern über Stiftungswesen wird die Ford Foundation bis heute als neutrale, technokratische Wohltätigkeitsorganisation dargestellt. Die Archivarbeiten von Anne Zetsche zeigen jedoch das Gegenteil. Die Stiftung stand im Zentrum eines dichten öffentlich-privaten Dreiecks, bestehend aus dem US-Außenministerium, Fortune 500-Konzernen und Elite-Universitäten. Dieses öffentlich-private Dreieck wurde geschaffen, um die Steuerung der US-Außenpolitik abzusichern. Inderjit Parmar bezeichnet dieses Geflecht als die weiche Maschinerie, die Unternehmensvermögen in strategisches Wissen und in Personal umwandelt. Die Finanzierung des deutschen Ablegers. Gelder der Ford Foundation ermöglichten die frühen deutsch-amerikanischen Konferenzen der Atlantikbrücke bereits ab 1959, sowie Stipendienprogramme, die Personal in die DGAP, die Stiftung Wissenschaft und Politik SWP und die parteinahen Stiftungen einspeisten. Als die Mitarbeiter sich sorgten, dass die Gästelisten zu alt wirkten, ergänzte man Jugendprogramme und sogenannte Next-Gen-Studienstipendien. Um das atlantische Weltbild an Generationen weiterzugeben, die keine eigene Erinnerung mehr an Trümmerzeit oder Antikommunismus hatten. Strategische Ziele. Interne Korrespondenzen aus den frühen Jahren der Ford Foundation benannten zwei ideologische Bedrohungen. Ein gaullistisches Europa ohne Amerika, also ein von Frankreich geführter kontinentaler Block, und Willy Brandts frühe Ostpolitik. Die Aussicht auf eine deutsche Neutralität zwischen den Blöcken. Das Gegenmittel bestand darin, den Förderrahmen für Austauschprogramme, Sommerakademien und Staatsstipendien gezielt nur auf Kandidaten auszudehnen, denen man zutraute, stets mit einem Fuß in Washington zu stehen. Bis 1970 beschäftigte fast jedes westdeutsche Ministerium Ford-Alumni. Bis 1980 galt das auch für die Redaktionen von Der Spiegel, Die Zeit und der FAZ. Geld als Lehrplan. Im Unterschied zu den Einladungen von Bilderberg waren die Stipendien der Ford Foundation mit einem Lehrplan verknüpft. Module zu Atlantikgeschichte, Rückblicke auf den Marshallplan und vertrauliche Briefings beim Council on Foreign Relations. Finanzierung bedeutete hier zugleich politische Orientierung. Das Ergebnis war ein Kader, der europäische Sicherheit ganz selbstverständlich mit US-Vorherrschaft gleichsetzte und Alternativen wie Blockfreiheit oder europäische Autonomie als historische Abweichungen betrachtete. Eine Generation später hatte sich der sogenannte Klassenraum verlagert, von den Seminarräumen der Elite-Universitäten in abgeschirmte Konferenzhotels. Die soziale Logik blieb dieselbe, nur dass die Dozenten inzwischen 4 Sterne auf der Schulter trugen, Cloud-Computing-Zentren leiteten oder beides zugleich. Bilderberg 2025, von der Grand Strategy zur Tech-Kriegsübung. Die Linie setzt sich fort. Im Juni 2025 verlagerte sich die Gästeliste der Bilderberg-Konferenz noch stärker hin zu Generälen, KI-Magnaten und Nuklearstrategen. Ein Signal dafür, dass das heutige sogenannte informelle Bündnis weniger einem Salon gleicht, als vielmehr einem gemeinsamen Kriegsplanungsraum. Hier die Diskussionsthemen 2025. Auf der Agenda standen die transatlantischen Beziehungen, die Ukraine, das Kräfteverhältnis zwischen US-Wirtschaft und Europa, der Nahe Osten, eine sogenannte Achse der Autoritäten, Verteidigungsinnovationen und Verteidigungsresilienz, künstliche Intelligenz, Abschreckung und nationale Sicherheit, Energie- und Rohstoffgeopolitik, Bevölkerungsrückgang und Migration. Und auffällig, auf der Agenda tauchte Proliferation auf, nicht wie sonst üblich Non-Proliferation, also Verbreitung statt Nichtverbreitung. Doch wer gab den Ton an? Hier ein Querschnitt der Teilnehmer mit aktuellen Funktionen. Für die Hardpower: Mark Rutte, NATO-Generalsekretär. Jens Stoltenberg, ehemaliger NATO-Generalsekretär. General Chris Donahue von der US Army Europe Africa. Admiral Sam Paparo, Oberbefehlshaber des US-Indo-Pacific-Command, also des US-Oberkommandos für den Indo-Pazifik. Für den Überwachungskapitalismus stehen Satya Nadella und Mustafa Suleiman von Microsoft AI, Demis Hassabis von Google DeepMind, Alex Karp von Palantir, Eric Schmidt, ein Ex-Google, Gundbert Scherf von Helsing GmbH und Peter Thiel von Thiel Capital. Den Medienchor vertraten Matthias Döpfner von Axel Springer, Zanimenten Bedos von The Economist und Anne Applebaum von The Atlantic. Das aufschlussreichste Wort der Agenda: Proliferation. Nicht Nichtverbreitung, sondern das offene Eingeständnis, dass nukleare Teilhabe, also die Stationierung und Mitnutzung von US-Atomwaffen durch europäische NATO-Staaten wie Polen und Rumänien, sich vom Tabuthema zum offiziellen Gesprächspunkt entwickelt. Nur wenige Tage später veröffentlichte das GlobeSec Forum 2025, eine sicherheitspolitische Konferenz mit Sitz in Bratislava, oft als osteuropäisches Pendant zur Münchner Sicherheitskonferenz gesehen und finanziert von vielen derselben Konzerne wie Bilderberg, mit starkem Fokus auf Technologie und Verteidigung. GlobeSec Forum 2025 veröffentlichte also ein Strategiepapier, in dem die NATO aufgefordert wurde, Zitat, ausdrücklich alle 3 wesentlichen Säulen nuklearer Abschreckung zu betonen: Fähigkeiten, Entschlossenheit und Kommunikation. Dieser ganzheitliche Ansatz ist entscheidend, nicht nur um Russland in einem gefährlicheren Sicherheitsumfeld abzuschrecken, sondern auch um den inneren Zusammenhalt des Bündnisses zu stärken, das öffentliche Vertrauen zu sichern und Gegner davon abzuhalten, die roten Linien der NATO zu testen. Zitat Ende. Ein Musterbeispiel für diese zusammenwachsende Tech-Defense-Elite ist Dr. Gundbert Scherf, Teilnehmer des Bilderberg-Treffens im Jahr 2025 und der GlobeSec-Konferenz von 2024. Hier einige Eckdaten seiner Biografie. In den 2000er Jahren Cambridge, Science Pro, Freie Universität Berlin, also klassische transatlantische Ausbildungsschiene. Von 2014 bis 2016 war er Sonderberater im deutschen Verteidigungsministerium. 2017 bis 2020 McKinsey-Partner für Luft- und Raumfahrt sowie Rüstung. Seit 2021 Mitbegründer und Co-CEO von Helsing AI, einem deutschen Rüstungs-Startup für KI-gestützte Gefechtsführung. Derzeit das Schlachtfeld-KI-Unternehmen Europas, das bereits in NATO-Projekte eingebunden ist. 2024 und 2025 hatte er Auftritte bei bilderbergnahen Foren sowie Bilderberg selbst. Zum Beispiel Globsec, der Münchner Sicherheitskonferenz Innovation Track und so weiter und so fort. Dr. Gundbert Scherf hat sich nie einer Wahl gestellt und bewegt sich dennoch durch dieselben transatlantischen Fellowship-Netzwerke wie amtierende Minister. Das erinnert daran, dass im Jahr 2025 zentrale politische Hebel ebenso bequem in den Händen von Cloud-Computing-Startups liegen wie in Parlamenten. Wenn Bilderberg ein Thema wie Proliferation diskutiert, ist Scherfs Algorithmus bereits darauf ausgelegt, Monate später als neuer Abschnitt zu Einsatzregeln, sogenannten Rules of Engagement, in einem NATO-Weißbuch aufzutauchen. Betrachten wir diese Kaskade der Politikgestaltung. Die Bilderberg-Agenda Proliferation, das Globsec-Forum NATOs nukleare Abschreckung und Lastenteilung und der Live-Tweet von Globsec während des NATO-Gipfels Jahr 2025. Zitat: Während die Alliierten beim NATO-Summit 2025 Bilanz ziehen, erläutert Jim Stokes, Direktor für Nuklearpolitik bei der NATO, welche Rolle die nukleare Teilhabe der NATO heute inmitten veränderter europäischer Sicherheitsdynamiken und Debatten über Lastenteilung spielt. Zitat Ende. Die Idee entsteht zunächst hinter verschlossenen Türen in einem vertraulichen Hotelkonferenzraum, taucht dann als Podiumsthema in Bratislava wieder auf und verfestigt sich schließlich als operative Direktive in Brüssel. Diese Netzwerke diskutieren nicht länger über Grand Strategy. Sie entwickeln Prototypen und verkaufen sie anschließend an Verteidigungsministerien als den nächsten unausweichlichen Schritt. Proliferation, Hyperschallwaffen, KI-Zielauswahl. Jeder Zyklus beginnt mit sogenannter informeller Diplomatie, wandert weiter in ein Hochglanzstrategiepapier und endet als Haushaltszeile im Rüstungsbudget. Nationale Prägungen bleiben bestehen. Atlantische Einbindung ist niemals ein Neubeginn ohne Vorgeschichte. Jedes Land bringt sein eigenes historisches Sediment mit. In Deutschland war dieser Prozess untrennbar verknüpft mit dem fortwirkenden westdeutschen Antikommunismus und einer nur teilweise vollzogenen Entnazifizierung. Das Ergebnis? Eine politische Klasse, die Moskau als ewigen Feind brandmarken kann. So zum Beispiel Bundesaußenminister Johann Wadephul. Und zugleich Familienkontinuitäten fortführt, die einst in Brilon oder Breslau für Großdeutschland marschierten. Die heutige Eskalation ist daher zugleich ein Akt transatlantischer Loyalität und eine Wiederauflage, wenn auch sublimiert, des westdeutschen Kalte Kriegsnationalismus. Jeder Knoten im Elitennetzwerk trägt sein eigenes lokales Aroma. Das Rezept jedoch wird weiterhin in Washington gekocht. Nachdem wir die Finanzströme nachgezeichnet haben, die dieses Förderband antreiben, können wir nun beobachten, wie sich diese Gelder in konkrete Lebensläufe übersetzen, indem wir in Teil 4 dieser Reihe einigen deutschen Entscheidungsträgern von ihrem ersten fortfinanzierten Auslandssemester bis hin zum Kabinettsposten folgen. Dieser Artikel wurde zuerst im englischen Original auf Nell Bonilla Substack veröffentlicht und von der Autorin selbst für die Nachdenkseiten ins Deutsche übersetzt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.